5. November 2020. Das heutige Thema: Die Abrechnung erfolgt zum Schluss. Offenbarung 20, 8 bis 15. Dieser Abschnitt teilt sich in zwei Teile. Der erste Teil, die letzte Rebellion des Satans, Kapitel 20, 7 bis 10. Der zweite Teil, das sogenannte jüngste Gericht, Kapitel 20, 11 bis 15. Heute befassen wir uns mit dem ersten Teil dieses Abschnittes, die letzte Rebellion des Satans. Ich lese Offenbarung 20, 7 bis 10. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit Vers 7 nimmt das Geschehen von den Versen 4 bis 6 eine unerwartete Wendung. Der Satan wird von Gott passivum divinum aus seinem Gefängnis entlassen bzw. losgelassen. Dafür wird kein Grund genannt, weder hier noch an anderer Stelle in der Bibel. Allerdings ist das nun folgende Geschehen in Ezekiel 38 bis 39 und auch im Psalm 2, 1 bis 2 angekündigt bzw. vorgezeichnet. Die Ausleger nennen verschiedene Gründe. Manche meinen, Gott gebe dem Satan eine letzte Chance zur Umkehr, so vorsichtig G. Meyer im Blick auf Römer 2, 4 und 2. Petrus 3, 9. J. M. Hahn hat Folgendes gesagt: Andere verstehen das Ganze als letzte Enthüllung der Bosheit des Satans. Oder wie F. Grünzweig sagt, oder als Echtheitsprobe für den Glauben der Völker im tausendjährigen Reich. Allerdings macht Vers 8 in Form einer prophetischen Ankündigung sofort deutlich, dass der Satan sein bisheriges Verhalten nicht verändert, sondern weiterhin Menschen verführen will und wird. Vergleiche auch Matthäus 4, 1 und folgende Verse. Dabei zielt seine Verführung auf alle Menschen bzw. alle Völker, wie die Wendungen, die an den vier Enden der Erde sind. Die Zahl 4 steht in der Bibel für allumfassend bzw. universal. Vergleiche auch Jeremia 49, 36. Und deren Zahl ist wie der Sand am Meer, deutlich machen. Unter Aufnahme von Ezekiel 38, 2 identifiziert Johannes der Täufer, die sich von Satan sammenlassen mit dem Gog und Magog. In der zeitgenössischen frühjüdischen Literatur standen der Gog und Magog für gottfeindliche Völker. Damit wiederholt sich, was dem Satan schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte mit Adam und Eva im Paradies gelang, 1. Mose 3 und folgende Verse. Er verführt die Völker, die unter der Herrschaft Christi die Zeit tausendjährigen Reiches erlebt haben, zur Rebellion gegen Gott. Der Vergleich mit Kapitel 17, 12 und folgende Verse und 19, 19 zeigt, dass es dem Satan dabei um seine eigene Macht geht. Er will die Führung übernehmen und sich an die Stelle Gottes setzen. waren die Verse 7 bis 8 sprachlich im Futur gehalten, wie schon Vers 6, so wechselt Johannes im Folgenden in die Vergangenheitsform. Johannes berichtet, als sähe er jetzt schon das Ergebnis der satanischen Verführung, wie eine geschichtliche Szene sich abspielen. So umschreibt das G. Meyer. Doch wohin ziehen die Völker unter der Führung des Satans? Johannes macht drei Angaben. Erstens, mit auf die Ebene der Erde dürfte die ganze Erdoberfläche gemeint sein. Vergleiche Habakuk 1,6. Zweitens, die Völker umringten das Heerlager der Heiligen. Ist damit ein geografischer Ort auf der Erde gemeint, an dem die Gläubigen versammelt sind, beziehungsweise ihr Zentrum haben? Vergleiche 2. Mose 14, 19 und 2. Mose 29, 14. Jerusalem, Israel, die Hauptstadt des tausendjährigen Reiches? Oder steht das Lager der Heiligen im übertragenen Sinne für die Gemeinde bzw. Kirche Jesu? Vergleiche Hebräer 13, 13. Drittens, dieselbe Frage bzw. Auslegungsmöglichkeiten ergeben sich für die dritte Zielangabe des Feldzuges. Die geliebte Stadt lässt an Jerusalem denken, vergleiche Psalm 78, 68 und 87, 2 und Jeremia 11, 15. Doch die exakte Wendung findet sich nicht im Alten Testament. Je nachdem wir diese Fragen beantwortet werden, handelt es sich bei dem Geschehenen um ein geistliches oder reales Geschehen. Da sich dieser Kampf noch auf der alten Erde ereignet, geht es wohl um einen realen irdischen Kampf, der aber durchaus eine geistliche Dimension hat, Verfolgung. Das setzt allerdings voraus, dass es auf der Erde eine große christliche Kirche gibt, die mit Jerusalem und Israel verbunden ist. Zweierlei klingt hier an. Zum einen könnte das darauf hinweisen, dass das Gottesvolk Israel während des tausendjährigen Reiches seinen Messias Jesus erkannt hat. Andererseits wird hier angedeutet, dass in dieser Zeit auch Angehörige der Völker zum Glauben an Jesus gefunden haben oder haben Christus und die Seinen im tausendjährigen Reich von der Erde aus regiert. Vergleiche dazu aber die Auslegung von Kapitel 20, 1 bis 7. Diese Heiligen, die sich um Jerusalem und Israel aufhalten, befinden sich angesichts der gewaltigen Heeresmacht, der Armeen Satans, in einer hoffnungslos und aussichtslosen Lage. Das Ende des Aufstandes umschreibt Johannes mit einem Zitat aus 2. Könige 1, 10 und 12. Ein Feuer, das aus dem Himmel vernichtet die Völker. Ganz so, wie es Hesekiel prophezeit hatte. Hesekiel 38, 22 und 39, 6. Was wie der Untergang der Heiligen aussah, ist von einem Moment auf den anderen durch Gottes Eingreifen erledigt. Deutlich wird hier, die Heiligen können und müssen sich nicht selbst helfen. An keiner Stelle wird auch nur angedeutet, dass die Heiligen zu Waffen greifen, geschweige denn zu den Waffen greifen müssen. Es findet nicht wirklich ein Endkampf unter Beteiligung der Gemeinde statt. Vergleiche Offenbarung 13, 10 und 14, 12 und Matthäus 26, 52. Vers 10 hält abschließend die endgültige Gerichtsstrafe über den Teufel fest. Er ist nicht im Feuersturm umgekommen, keine Existenzauslösung, sondern wird von Gott bzw. seinen Engeln in den Feuersee geworfen. 1920. Der Feuersee ist eine im Frühjudenstudium vernünftige Vorstellung und verbreitete Vorstellung, die auf alttestamentliche Texte zurückgeht, zum Beispiel Jesaja 66, 24 und entspricht sachlich dem höllischen Feuer in den Evangelien Matthäus 5, 22, 18, 19 und Markus 9, 43 und 47. Schlüsselgedanke. Auch der Teufel erhält seine gerechte Strafe. Als Auslegungshilfe habe ich ein Manuskript von Dr. Markus Steinhieber gebraucht. Amen.